ist eine harte Zeit gewesen, oder? Am Anfang habe ich Alpbock gerannt, weil ich eins auf die Schnauze bekommen habe. Die älteren Burschen, die da noch kräftig waren, die haben nicht lange gefackelt, oder? Und dort war immer das Recht vom Stärkeren gewesen. Das ist halt einfach so in einem Bubenheim.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Ich rede heute mit einem Mann, wo Dächer ganz wichtig sind. Ursprünglich kommt er vom Dach der Welt, vom Tibet. In der Schweiz ist er Spengler geworden und auf den Dächern herumgekraxelt. Und mit seiner Frau, der Elisabeth, hat er ganz vielen Menschen ein Dach über dem Kopf gegeben. Herzlich willkommen, Zetan Dawa.
Salut Martin.
Ja, man hört schon, du bist aus dem Kanton Bern, schon bald 70. Wobei eben, man weiss ja nicht wirklich mit Sicherheit, wann dass du im Tibet auf die Welt gekommen bist. Hast du noch Erinnerungen an die Zeit im Tibet?
Leider habe ich wirklich die ersten 6 Jahre von Tibet, die sind bei mir völlig entschwunden. Ich habe das alles allemal verdrängt. Und so habe ich wirklich null Erinnerungen. Vielleicht noch ganz schwach, dass ich neu mit aufgewachsen bin, mit Herden, Tier und einem Hund. Das ist noch so ein Bild, das ich noch habe. Und sonst eigentlich gar nichts mehr.
Aber du weißt von Erzählungen natürlich, dass du dann aus dem Tibet hast müssen flüchten, weil Tibet von chinesischen Truppen belagert worden ist. Du bist dann auf Indien geflüchtet. Also du hast mir vorher erzählt, über den Himalaya, also einen kleinen Bergsteiger oder was?
Also es gibt ja Dokumentationsfilme von Flucht aus Tibet. Und wo ich das gesehen habe, musste ich sagen, das war noch sehr anstrengend gewesen.
Ja, das kann man vorstellen,
Nicht solche Scheinkleider, wie man da hier jetzt dreht, oder? Sondern wirklich mit dem, was man hatte, mit Lumpen und weiss der Gucker was, oder? Es muss schon etwas Anstrengendes gewesen sein über den Himalaya über. Und jeder, der weiss, der im Tiefschnee versunken ist und dort wieder raus muss, weiss, wie knorzig das ist.
Aber auch da keine Erinnerungen mehr?
Null Erinnerungen. Vielleicht auch gut so.
Erinnerungen hast an deine Ankunft in der Schweiz. Weißt du, wie das aufgeleistet worden ist? Warum bist du dann von Indien, von dem Flüchtlingslager, in die Schweiz gekommen?
Da hat es in der Schweiz einen Unternehmer gegeben und der hat einfach das Sozialengagement auf sich genommen, vor allem weise Kinder aus Tibet, aus einem Flüchtlingslager in die Schweiz hineinzuholen und ich glaube sogar auf der ganzen Welt auch zu verteilen und Leute so animieren, Kinder aufzunehmen, oder, die keine Eltern mehr haben. Und der hat die Stiftung gegründet und dank ihm sind nachher ganz, ganz viele Tibeter nachher in die Schweiz gekommen. So 1963, 64, 65.
Und du bist ja am 5. Juli 1963 in der Schweiz angekommen. Und lustig, in deinem Pass steht Geburtstag, 5. Juli, der Tag, wo du in die Schweiz gekommen bist. Wie ist das für dich? Also man hat dir ja quasi dann einfach der Tag ist dein Geburtstag.
Genau, und das ist für mich eine vollendete Tatsache geworden in meinem Leben und ist für mich normal.
Aber du bist ja nicht allein gekommen. Dann haben alle Kinder aus Tibet, die an dem Tag, am 5. Juli, gelandet sind, haben am 5. Juli Geburtstag.
Genau. Also das ist noch lustig, oder? Wenn man dann nachher so ein Tibeter-Treffen hat und alle so in meinem Alter, oder? Wenn man einander fragt, wann hast du Geburtstag? Ja, 5. Juli.
Und dann hat es schon gegeben, dass sie miteinander ein Festchen gemacht haben an dem Tag, oder nicht?
Nein, das nicht unbedingt. Also ich habe schon ein Fest gemacht mit jemandem, den ich kenne, der auch in meinem Alter ist und von Tibet ist. Da haben wir natürlich zum Geburtstag einander schon eingeladen, oder? Aber ganz bewusst mit diesen Leuten Freizeit verbringen, so, das habe ich nie gemacht.
Aber eben, der 5. Juli ist der Tag, wo du in der Schweiz angekommen bist, aber der Jahrgang, den haben sie einfach zum Finger rausgezogen.
Ja, ich meinte, sie haben das ein bisschen abgeschätzt, oder? Dass der Jahrgang jetzt 57 ist.
Aha.
Ja.
Also gehen wir zurück zu dem 5. Juli 1963. Wie war es für dich, in die Schweiz zu kommen?
Das war ein sehr eindrücklicher Tag, schon Landung in Kloten, oder? Dort dann ganz viele Tibeter und dort in dem Raum, der extra vorbereitet wurde für die Flüchtlingskinder und für die angehenden Pflegeeltern. Auf dem Tisch hat es Zucker gehabt. Und das Erste, was ich natürlich mache, ist auf den Zucker gestürzt, oder? Und den Zucker in meine Hosentasche gestopft.
Notvorrat?
Ja, natürlich, oder? So etwas habe ich ja nie gesehen, oder? Das war mal die erste Begegnung auf dem Flugplatz Kloten, oder? Und nachher ist der erste Tag ist sehr, sehr konfliktreich gewesen. Also angefangen, dass ich, wo die Pflegeeltern mit mir auf Aarau sind, wo sie wohnen, oder, hat natürlich die Mutter mehr als erst gerade gebadet, oder? Also Kleider abgezogen, viel Blut, oder? Mir getuschelt und ich habe dort da und gemacht und die Mutter bissen und gekrebelt und gestüpft, weil das für mich einfach nicht verständlich ist gewesen. Nachher normale Kleider anlegen, oder, hat mich auch ganz etwas Komisches gedacht. Nicht meine Tibeterkleider, die sind weg gewesen, oder, weil ich bin so dreckig gewesen, so schmutzig gewesen und habe voller Lüse und Eiterbühle auf dem Kopf. Das ist natürlich für meine Mutter, die sehr ordentlich ist, sehr super ist, sehr korrekt ist, ist das natürlich ein Muss gewesen. Den Bub muss man jetzt waschen, oder? Und nachher komme ich an den Essenstisch und der Tisch ist voll zu essen und ich länge mit beiden Händen dort rein und will das Essen nehmen. Und die Mutter hat mir gelehrt, dass man anständig ist am Tisch, oder? Schön gerade anhockt, vorher noch bettet, oder? Und nicht gerade drauf losstürzt. Und der Abschluss vom Tag war nachher, dass ich in ein Bett hinein durfte. Meine Pflegemutter hat ein wunderbar schönes Bett weggemacht. Und ich, was habe ich gemacht? Ich bin aus dem Bett rausgegumpelt und bin am Boden geschlafen. Und habe die Decke so über mich genommen. Und wo meine Mutter Kontrollgang macht und mir am Boden gesagt, nimmt sie mich wieder, oder? Läuft mir ins Bett rein. Und dann habe ich wieder geschrauben und gestüpft und gebissen und gekrebelt. Und so war der erste Tag voller Konflikte gewesen. Und ich bin wirklich zu Pflegeeltern gekommen, die so brav waren, oder so liebe Leute, korrekte Leute, saubere Leute. Und die haben nachher so einen Wildfang bekommen wie mir. Und so ist die Mutter vom ersten Tag an, ist sie für mich ein Feindbild gewesen. So hat das angefangen.
Puh, also ist ja für beide Parteien nicht wirklich einfach gewesen. Sicher auch für sie haben sie ja so gut machen, wie ich das jetzt rausgehöre, wie sie es haben können. Ist es besser geworden?
Das ist 6 Jahre lang ist das nur Krieg gewesen. Meine Mutter ist eigentlich auf verloren Posten gewesen. Schon von Anfang an ist sie auf der Verliererstrasse gewesen, weil ich sie nur als Feind angeschaut habe. Also das ist manchmal ausgeartet, indem dass ich im Zimmer Scheiben habe eingeschlagen, oder, und mir vorgestellt habe, das ist das Gesicht von Mutter. Oder ich habe in einem Wutanfall ihrer Mutter auch gesagt, wenn ich mal gross bin, dann komme ich mit einem Messer und bringe dich um. Also so furchtbare Aussagen oder Handlungsweise habe ich gemacht, weil ich sie einfach als Eingriff in mein Leben habe gesehen, oder? Als Feind von meinem Leben habe gesehen.
Was ich noch einmal fragen muss, wie haben die denn geredet? Ich meine, das ist ja auch noch eine Barriere. Also weißt du, die Sprache, du redest jetzt wunderbar Berndeutsch, hast wahrscheinlich dort nicht wirklich dann die Sprache verstanden. Wie ist das eigentlich gegangen?
Ja, die Pflegemutter, die hat gemerkt, dass Essen etwas ganz Wichtiges für mich ist. Und so habe ich natürlich nicht einen Apfel bekommen, wenn ich nicht gesagt habe, bitte gib mir einen Apfel. So hat sie mir nachher so gelernt, reden, oder? Also über das Essen hat sie mir nachher eine Sprache beigebracht. Ich wusste, wenn ich es nicht so sage, wie sie es mir sagt, oder, dann komme ich nicht
drüber. Ja, aber das ist ja eigentlich auch gut. Also, man muss es ja irgendwie lernen.
Natürlich, weisst, wir als Erwachsene sagen jetzt, das ist auch gut. Mhm. Aber ich als Bub von Tibet hat das wieder als eine Beschneidung empfunden, oder? Als ein Plagen, oder? Völlig kein Verständnis gehabt für meine Pflegemutter.
Wie hat es denn in dir innen ausgesehen?
Innerlich bin ich natürlich traurig gewesen, verloren mich gefühlt, nicht akzeptiert gefühlt, Aber das ist eigentlich von meiner Pflegeeltern-Seite nie so gewesen. Die haben mir wirklich ins Herz geschlossen und hat das Beste für mich wollen. Aber ich habe das nie so verstanden, oder? Also das ist schon noch eine riesen Herausforderung für meine Eltern. Überhaupt für die ganze Familie. Mhm.
Dann ist aber in dieser Familie dann mal an einen Punkt gekommen, wo du eins weiter hast müssen. Bist in eine andere Familie gekommen. Und dann schlussendlich noch in ein Heim. Was war das für ein Heim gewesen?
Das hat früher staatliche Erziehungsanstalt für schwer erziehbare Knaben geheissen.
Ganz ein sympathischer Name.
Sehr sympathischer Name, oder? Später hat man dann nachher das umgeändert in Schulheim, oder? Für Knaben. Ja, man könnte jetzt sagen, wow, schlimm, oder? Aber ich im Nachhinein wird mit dieser Zeit viel Gutes zu. Es waren über 70 Buben, es war eine harte Zeit, oder? Am Anfang habe ich auch Bock gerannt, weil ich eins auf die Schnauze bekommen habe. Ich war natürlich auch ein Frecher, oder? Ein Aufmüpfiger. Und die älteren Burschen, die dann noch kräftig waren, die haben nicht lange gefackelt, oder? Und dort ist immer das Recht vom Stärkeren gewesen. Das ist halt einfach so in einem Bubenheim. Aber der Erzieher war streng gewesen, aber in meinen Augen korrekt, geradlinig. Oder? Man hat gewusst, woran das man ist. Jahre später, wenn ich das reflektiere, oder, dann kommt mir auch der Satz in Sinn, wo, glaube ich, im 1. Thessalonich Kapitel 5, 21 steht. Oder?
In der Bibel.
Der Bibel, oder? Prüft alles und das Gute behaltet. Ist ja so wunderschön, wenn ich die Bibel studiere, oder? Dann habe ich ja Seelsorge, wenn ich das aufnehme, oder? Und das ist für mich ganz etwas ein wichtiger Grundsatz geworden, alles zu prüfen, zu hinterfragen darf ich. Aber hängen bleiben am Guten. Und so widme ich natürlich auch dem Leben, wo ich als Jugendlicher hatte, widme ich vielem Gutes zu, dass ich nachher so geworden bin, wie ich heute da darf sein, oder?
Aus dem Heim aus hast du dann auch eine Lehre gemacht. Jetzt weiss man ja, Lehrmeister, die lassen sich auch nicht immer auf der Nase rumtanzen. Also bist du dann Anpasster geworden oder immer noch der kleine Rebell in der Stifte?
Ja, nein. Grundsätzlich bin ich eigentlich ein gutmütiger Typ gewesen. Man hat mir einfach mehr nicht dürfen einfach einhängen oder mit plagen oder mit auslachen. Das hat man nicht dürfen. Und ich hatte einen guten Lehrmeister gehabt, einen älteren Lehrmeister, und der ist sehr, sehr fair mit mir umgegangen. Ich hatte aber nachher einen Vorarbeiter gehabt, der gewusst, dass ich ein Heimbub bin, und der hat manchmal nicht das Gespür gehabt. Mhm. Hat mir das auch etwa dir gezeigt, oder? Dass ich einfach ein Heimbub bin. Die Lehre selber war nicht wahnsinnig schön, aber ich habe es gelernt, ich habe die Prüfung bestanden und bin heute noch auf diesem Beruf.
Und sehr erfolgreich, auf das kommen wir noch zu reden. Dann hast du die Elisabeth getroffen. Die Elisabeth ist deine Frau seit vielen, vielen Jahren. Aber eben, du bist ja ein Rebell hier. Wie sind die dann zusammengekommen? Wie hat das gepasst? Ein Berner Mädchen und ein Rebell aus Tibet.
Ja, das ist noch im Nachhinein, wenn wir über das reden, Elisabeth und ich, das staunen wir. Weil zur gleichen Zeit hat Elisabeth wirklich ein Tief gehabt. Und ich habe einfach gespürt, ich vertraue niemandem, oder? Schon gar nicht erwachsenen Leuten. Einfach durch das, was ich alles erlebt habe. Und nachher habe ich gemerkt, hey, das ist nicht gesund. Und eines Abends, als ich so im Bett liege, habe ich gesagt, Gott, wenn es dir wirklich geht, ich bin nicht gläubig gewesen, oder? Aber ich habe immer so das Gefühl, es muss schon noch Gott geben. Und zu dem Gott habe ich nachher geredet und gesagt, schenk mir einen Mensch, wo ich vertrauen kann. Und meine Frau war in einer ähnlichen Situation und hat genau das Gleiche, hat sie auch so geredet mit Gott. Und etwa, ich sage jetzt eine Woche, 10 Tage später, oder, sagt der Kollege von mir, du, wir sind dann und dann da an einem Fest, eine Kollegin hat Geburtstag, komm doch auch vorbei. Und so bin ich nachher dort in das Hotel, wo ein Dancing hatte, und bin dort nachher der Elisabeth begegnet.
Wie hast du denn herausgefunden, dass du dieser Elisabeth kannst vertrauen?
Einfach ihre Art hat mich, ich habe einfach innen gespürt, das ist die Frau, oder? Ich habe ja eigentlich nicht um eine Frau gebeten, oder? Mir wäre es gleich gewesen, wär's gewesen, oder? Aber ich komme dort durch, oder? Wie ein Chicolo, oder? Wie ist sie Kleider an? Weil das sieht ja gut aus, oder?
Ja, mit dem Teint.
Ja, mit dem Teint, oder? Das Hemd bis zum Gurt auf da, oder? Also wirklich, oder? Zelebriert. Und als ich so dort die Stegen auflaufe, oder? Hat mich Elisabeth gesehen. Und hat demonstrativ den Stuhl gehabt. Sie hat mich zum Kotzen gefangen, wo ich dort so rauflaufe, oder? Und irgendwie hat mich das so wie angezogen.
Motiviert.
Ja, motiviert. Und ich habe mir dort gesagt, die Frau wollte ich für mich gewinnen.
Ja, und dann, wie ist das weitergegangen? Es nimmt mich jetzt gerade persönlich Wunder. Wie gewöhnt man eine Frau für sich?
Ja, ich habe natürlich an diesem Abend nachher noch mit ihr getanzt. Und wirklich, ich habe nur noch Augen gehabt für sie und habe es wirklich zweckgebracht, dass sie mit mir ist tanzen, oder? Und habe sie nachher um eine Telefonnummer gefragt. Und dann sagt sie mir so keck, wenn wirklich du ernsthaft etwas von mir willst, dann findest du meine Telefonnummer raus, ich gebe das nicht.
Und irgendwann hat sie ja dann aber gleich, Telefon hin oder her, hat sie müssen sagen, das ist ja gar nicht so ein Gigolo, ist ja gar nicht so ein Kotzbrocken, wie ich gemeint habe. Was ist da passiert in der Zwischenzeit?
Ja, ich meinte auch, dass sie gespürt hat, dass ich sie brauche. Ich glaube, das war etwas ganz Entscheidendes gewesen, oder? Dass es das wichtig ist, mit mir eine Beziehung aufzubauen und dass das auch für mich ganz gut ist. Ich denke, sie hat da eine gewisse Barmherzigkeit, oder? Vielleicht auch ein bisschen Mitleid empfunden gegenüber mir. Und sie hat immer eigentlich schon als Kind immer Freude gehabt an asiatischen Leuten. Das hat natürlich auch etwas mitgeholfen.
Aha. Ich muss jetzt nochmal schon zurückkommen. Du hast ja zu Gott, zu Männern Gott gebeten und gesagt, gib mir jemanden, dem ich Vertrauen habe. Passiert dann auch vielen Leuten, die dann irgendwie zu einem Gott schreien und dann das Gebet irgendwie vergessen und einfach dann das vielleicht dann gleich überkommen, aber
ja,
das Gebet schon gar nicht mehr wissen. Wie war es bei dir gewesen?
Das war eigentlich ähnlich gewesen, nachher, wo ich natürlich meine Frau kennengelernt habe und wir nachher eine Beziehung aufgebaut haben.
Dann hast du eine Frau, dann brauchst du Gott nicht mehr.
Genau. Ist das auch eigentlich so gewesen, dass ich das nachher vergessen habe, in Anführungszeichen. Und nachdem, dass ich dann meine Frau geheiratet habe, und 4 Monate später, durch Reden in einer Jugendgruppe, oder, habe ich ja mich nachher ganz persönlich für Gott entschieden, oder? Am Morgen um 13:30.
Warum?
Weil die Diskussion und das Hinterfragen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, das hat mich dann nachher, plötzlich hat es Klick gemacht. Und ich habe gewusst, ich habe Gott nötig. Wenn mein Leben und vor allem das Zusammenleben mit meiner Frau soll fruchtbaren Boden geben, dann habe ich Gott nötig, sonst schaffe ich es nicht. Und das ist mir in dieser Nacht so bewusst geworden und ich habe hin und her. Und dann war es, wie wenn Gott zu mir sagt, gell, Zetan, studiere nicht zu lange, verschiebe es nicht. Heute ist der Abend, oder, wo du dich entscheiden kannst. Morgen.
Das wäre am Morgen noch okay gewesen, denke ich, oder?
Vielleicht, aber so habe ich es empfunden.
Okay, oder? was hat's denn gemacht mit dir?
Also bei mir ist einfach die Erkenntnis, dass ich Gott nötig habe, das ist so zentral geworden, oder? Und ich habe dann nachher, morgen um 13:30, habe ich zu Elisabeth gesagt, ich habe wieder Licht gemacht, oder? Und habe zu Elisabeth gesagt, ich will mein Leben mit Gott in die Ordnung bringen. Und wie siehst du es? Und sie sagt, ich gehe. Sie war schon Christ gewesen, oder? Aber hat den Weg nicht mehr verfolgt. Und hat nachher auch am gleichen Abend hat sie wieder neu einfach gesagt, ich will das Leben unter deine Herrschaft stellen. Und wenn du mich fragst, was hat es mit dir gemacht? Das ist etwas für mich sowas von fantastisch gsi. Ja, vorher immer ja das Empfinden kann natürlich durch die Vergangenheit, dass ich Ablehnung habe, oder? Immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug, oder? Und, du bist sowieso nur ein Fleckchen, oder? All die konfliktträchtigen Gedanken sind ja in mir drin gsi, oder? Und aufs Mal, oder? Geht mir das Herz durch, hey, Gott nimmt dich an, wie du bist. Ohne Wenn und Aber, oder? Du bist ein Kind von Gott. Und das Bewusstsein, das war ja so stark an diesem Abend, oder? Das habe ich nachher bis und mit heute nie mehr verloren, oder? Das Bewusstsein, ich bin angenommen bei Gott, oder? Bei ihm habe ich Wert.
Was hat sonst noch sich alles verändert in deinem Leben? Ich meine, du warst ein Rebell gewesen. Und dann hast du vielleicht einmal gemerkt, ups, das passt ja vielleicht gar nicht so zusammen.
Genau. Ich hatte viel Nachholbedürfnis gehabt. Also ein Nachholbedürfnis war sicher, wie bewältige Konflikte. Und zwar nicht mit Schreien und Toben und laut reden, oder? Das war etwas ganz eine blöde Eigenschaft, wo ich ja konnte lang ruhig sein. Und aufs Mal bin ich explodiert, oder? Und das sind ganz eklige Situationen gewesen und nichts gefreut, oder? Für die Familie nicht, für meine Frau nicht. Da habe ich mich hinterfragen, oder? Und an dem arbeiten, oder? Dann noch, was eine Frau ist, was Beziehung ist, was Sexualität ist, da habe ich auch ganz ein verschrobenes Bewusstsein gehabt und Empfinden gehabt. Habe ich auch gemerkt, ich muss dort auch über Bücher. Und habe dann eigentlich sehr, sehr viel Seelsorgebücher gelesen, oder? Seminarien besucht. Eheseminarien haben wir sicher 3 oder 4 besucht, oder? Und wenn einer hast gehört, seufzt, oder? Dann sind wir, bin ich das gewesen, oder? Weil mir einfach so viele Sachen aufgegangen sind, wo ich gemerkt habe, da bin ich völlig neben den Schuhen. Also, das hat schon so Sachen nachher bewegt, oder? Das Leben nachher im Glauben hat so vieles nachher verändert.
Gehen wir in die jungen Jahre zurück. Kaum sind ihr geheiratet gewesen, mit Mitte 20, kommt ja so ein Hammer, so eine Schockdiagnose. Die Elisabeth, Krebs. Wie war das für euch?
Das war sehr komisch gewesen. Für mich war es wie ein Hammerschlag gewesen. Und ich bin dann ein Künstler mit so Sachen, oder, wo mich bewegen, dass ich das verdrängen tue, oder? Wir reden nicht darüber, oder? Ich habe das nachher beim Schaffen verdrängt, mit Shooten verdrängt, einfach mit Ablenkung, oder? Fernsehen schauen ist schon eine Ablenkung, oder? Wir verdrängt dann nachher das, oder? Und, das ist schon noch schwierig gewesen am Anfang. Und ich habe natürlich auch gehadert mit Gott, oder? Das erste, was ich Gott nachher sage, ist, jetzt habe ich mein Leben dir geweiht. Ich habe dir in mein Herz eingeladen. Und jetzt so etwas. Ist das jetzt der Dank, oder?
Was hat er gesagt?
Wie wenn Gott mir müsste danken, oder? Und das Fantastische ist ja, Gott ist ein feinfühliger Gott. Gott ist ein verständnisvoller Gott. Und er kann eben mit Konflikten umgehen. Und ich weiss noch, wie ich Elisabeth im Spital, ich habe ein 3-4 Tage altes Baby, oder?
Was man mir vielleicht noch sagen, sie war ja noch schwanger gewesen, genau, schwanger Diagnose gewesen. Krebs,
oder? Genau, und hat das Kind auf die Welt gebracht, oder? Und dann ist es gerade rapid schlechter geworden, oder? Nach der Geburt von der Rebecca, vom ersten Kind, oder? Hat sie dann müssen gerade blitzartig ins Spital eingeliefert werden. Und Ich bin an einem Sommerabend, es war wirklich ein herrlicher Sternenhimmel gewesen, bin ich durchs Feld aus, ich konnte nicht schlafen und habe dort dann so mit Gott geredet, oder? Und gesagt, ich verstehe das nicht, oder? Und dort kommt Gott in seiner Art, kommt er zu mir und sagt, wie ist das Zetan? Wenn deine Frau morgen stirbt, wie siehst du mich? Und die Frage hat mich so herausgefordert, oder? Und dann habe ich angefangen zu überlegen. Und es ist einfach mir nachher durchs Herz durch. Gott, wenn meine Frau stirbt, du bleibst Gott. Wenn meine Frau lebt, du bleibst immer Gott. Du bist der Gott. Aber eins sage ich dir, verstehen werde ich das nie. Aber du bleibst einfach Gott. Und ich werde dich als Gott immer behalten.
Die Elisabeth hat dann die erste Krebsphase, sage ich jetzt mal, überlebt. Ihr habt total 3 Kinder, aber in dieser Zeit bis heute ist ja der Krebs dann noch 2-mal
zurückgekommen.
Wie habt ihr das gehandelt? Habt ihr euch dann gesagt, wollt ihr uns wieder etwas sagen, der liebe Gott? Oder ist es einfach Natur, Krankheit, der Krebs, der Dummkeit, wo stärker ist? Oder was habt ihr auch für Prozesse durchgemacht?
Vielleicht das Resultat von dieser Herausforderung vom Kranksein von meiner Frau und dass sie jedes Mal im Endstadium ist und dass die Doktor mehr vorbereitet, dass sie stirbt. Die Herausforderung ist nachher die gewesen, oder? Einfach festzuhalten an Gott, oder? Und nicht auf das schauen, was tatsächlich ist. Und das hat uns gelehrt. Du hast vorhin mich gefragt, wie hat das eure Ehe beeinflusst, oder? Hat gewaltig beeinflusst. Weil wir haben so zusammen gehabt. Wir haben so füreinander eingestanden. Wir haben einander unterstützt, wo wir nur können. Das haben wir alles nachher noch durch die schwierige Zeit miteinander gelehrt, oder? Und nachher letztendlich so einfach Gott vertrauen. Das war ganz wichtig.
Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass sie 3-mal den Kälberkrebs überlebt. Nein. Was hätte es mit dir gemacht, wenn sie zum 3. Mal gestorben wäre? Hättest du immer noch an dieser Verheißung oder an dieser Zusage, du bist Gott, festgehalten? Oder hättest du dann gedacht, so jetzt Kollege da oben, 2-mal hat jetzt gelangt, ja. Geh weg.
Genau. Nein, der Eindruck beim ersten Mal in dieser Sommernacht, oder, der war so stark gewesen, oder? Ich war selber ja überrascht gewesen, nachher, dass ich so etwas rauslasse, oder? Sagen, Gott, du bleibst Gott. Und ich habe dort eine Abmachung mit Gott getroffen, oder, dass was auch immer passiert, ich bleibe bei dir.
Ihr zwei habt euch auch immer gern in andere Menschen und für andere Menschen investiert. Warum?
Wir haben in dieser herausfordernden Zeit, ich denke, das ist vor allem nachher nach der ersten oder zweiten Rückfall, wo es wieder gut gegangen ist, hat Elisabeth gesagt, gell, Gott ist gut, er schaut zu uns. Und wir wollen unser Leben so gestalten, dass es nicht einfach nur für uns ist, sondern wir wollen das teilen. Und was auch immer ist, was immer wir haben, oder, das tun wir mit anderen Leuten teilen. Das ist unser Danke an Gott. Oder?
Was haben wir alles gemacht?
Ja, vor allem haben wir nachher einfach immer Leute aufgenommen, oder? Ich habe dann nachher auch in unserer Kirche Jugendarbeit übernommen, Jungschar, und nachher noch die gesamte Jugendarbeit habe ich dürfen nachher leiten. Und das sind natürlich immer die Jugianer, sind bei uns ein- und ausgekommen, oder? Und, Die sind mittlerweile nachher so bei uns daheim gewesen, dass sie auch nicht zu fragen, den Kühlschrank aufzutun.
Aber ihr habt auch Jugendliche dann aufgenommen. Wie streng ist denn das gewesen? Also weißt, ich meine, mal jemanden zu sich einladen und vielleicht auch ein Joghurt aus dem Kühlschrank rausnehmen, ja. Das ist ja sein. Ja. Aber wenn du jemanden unter dein Dach nimmst und jemandem ein Zimmer gibst, das ist ja nochmal eine andere Schuhnummer. Wie war das dann einmal?
Genau. Das ist eigentlich für uns einfach, da ist einfach über uns ein Erbarmen gekommen. Wenn wir jemanden haben, vernommen von jemandem, dass der kein Dach über dem Kopf hat, oder? Und nie nicht kann er sein. Da haben wir angefangen zu überlegen, oder? Und da haben wir einfach ein Ja gehabt. Ohne Wenn und Aber. Und sie ja selber haben wir ja nicht, weiss der Gucker, wie viel Geld gehabt, oder? Wir haben gerade so einen Lohn gehabt, dass es immer aufgegangen ist, oder? Grosse Ferien geleistet haben wir nicht. Aber weiss, das Interessante ist, es hat immer gelangt. Auch für solche Leute, die wir aufgenommen haben, oder? Das hat immer gelangt.
Aber es ist sicher auch konfliktanfällig. Also weisst, wenn du dann externe Leute hast und ich weiss ja dann nicht, vielleicht ein Drogenhintergrund, wo soll dann vielleicht mal hinterrücks ins Portemonnaie ausräumen. Was sind da für Sachen passiert?
Da haben wir natürlich auch erlebt, oder, dass wir Leute haben aufgenommen haben, die nicht anständig waren. Und dort haben wir nachher immer Klartext geredet mit ihnen, oder? Und auch nachher noch Grenzen aufgezeigt, oder? Gesagt, schaut, wenn das nicht aufhört, dann seid ihr hier faul am Platz, oder? Weil das mögen wir nicht prestieren. Weil das können wir nicht. Und vor allem habe ich nachher ihnen gesagt, schaut, Familie Dawa ist so gespürt, dass man anderen nicht anlügt und dass man anderen nicht bestellt, einander nicht hingeht. Wenn ihr das akzeptiert, dann seid ihr willkommen hier. Wenn ihr das nicht macht, dann stört ihr unsere Familiengesinnung, stört ihr empfindlich. Also dort habe ich sehr klar mit den Leuten geredet. Und da hat es halt auch gegeben, zwei, drei Leute, oder, die haben nachher, nach ein paar Monaten, haben die nachher müssen etwas anderes suchen.
Die Hei haben dir offene Türen gehabt für Leute, aber auch in deinem Geschäft. Du bist dann vom Spenglerlehrling zum Unternehmer geworden, hast eine eigene Bude gehabt und hast auch immer wieder Leute, die eher auf der Schattenseite, schwierige Verhältnisse, kommen im Geschäft aufgenommen. Warum das? Also, ich meine, im Arbeiten geht es dann auch noch um das Auftreten nach außen, die Arbeit richtig machen. Wie war das in diesem Bereich?
Grundsätzlich habe ich ja das nicht einfach gesucht, oder? Das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich eine Bude und jetzt tue ich solchen Leuten helfen. Weil du hast ja eine Verantwortung, wenn du eine Firma hast, dass es so rentabel ist, oder? Dass man etwas verdient, oder? Und das ist auch etwas, was man muss seriös anschauen. Es ist oft so gewesen, dass von aussen her Leute zu mir gekommen sind und sagen, hättest du Platz?
Ja, aber du musst es ja wählen. Also, weißt du, ja, natürlich. Anfrage gibt's ja, aber du musst dann auch sagen, mal, genau. Den nehme ich jetzt, obwohl.
Genau. Das ist natürlich auch für mich ganz eine wichtige Aussage, auch aus dem Wort Gottes. Erstes Gebot, Gott lieben von ganzem Herzen. Und Jesus sagt nachher, das zweite Gebot ist dem gleichgestellt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und durch das, dass ich mit der Elisabeth abgemacht habe, dass wir einfach unser Leben teilen wollen, ist auch das etwas ganz, ganz Zentrales geworden. Teilen heisst auch Zuflucht gewähren. Oder? Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das heute noch mehr nötig ist. Ich sehe so viele Leute, die verwahrlosen. Ich sehe so viele Jugendliche, die nicht wirklich ein Zuhause haben. Und wo eben so Hilfe nötig haben. Und wenn jeder ein bisschen in dieser Richtung etwas schafft, oder, dann...
Soziale Verantwortung.
Genau, ja. Soziale Verantwortung. Bin ich auch der Überzeugung, dass ich als Privatperson eine soziale Verantwortung habe. Und erst recht, wenn ich eine Firma habe.
Deine Lieblingsgeschichte von einem gefehlten Kugel, der das dann nachher geschafft hat, in deiner Firma?
Ein Lieblingsdienst ist ein junger Bursch, wobei ich hätte ein paar.
Eine, gib mir eine.
Eine, ja. Ein junger Bursch, der ist immer bei mir vor dem Garten durchgelaufen. Der wusste, den habe ich kennt, auch vom Schutten her. Und der junge Bursch ist manchmal vor mir durchgetorkelt, voll verkifft und vertrögelt und alles. Und jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, bin ich hurtig schnell an den Haag, oder? Habe mit dem geredet. Und jedes Mal habe ich das Empfinden gehabt, ihm Mut zu machen. Und das ist sicher ein halb Dutzend Mal passiert, oder? Dass der von mir durchgelüftet und ich bin am Rasenmähen. Und jedes Mal habe ich ihm gesagt, hey, willst du nicht wieder neu arbeiten? Lass, du darfst bei uns probieren. Komm doch zu uns, kannst arbeiten, du brauchst Perspektive. Und der ist nachher, hat wirklich angesucht. Ich habe mit meinem Sohn geredet und gesagt, mein Sohn hat dem das so versprochen. Er darf bei uns anmelden.
Also, ich muss noch sagen, der Sohn
hat jetzt ein Geschäft.
Genau.
Genau.
Ja.
Und darum habe ich nachher meinem Sohn gesagt, du musst das nicht, weil nur ich das will. Sondern lass dich einfach dort inspirieren. Und einer sagt, es kommt mein Sohn, und sagt, du, mal, sag dem, er soll kommen. Und dann ist er wirklich vorbeigekommen, und du glaubst es nicht. Von dem Moment an, wo der bei uns ins Geschäft ist gekommen, hat sich sein Ding verändert, oder? Weil ich habe natürlich mit ihm geredet und gesagt, gell, da hier auf der Bühne darfst du nicht tragen. Kein Alkohol und keine Drogen.
Und der das ist ja gefährlich auf dem Dach
ja,
oben,
natürlich.
Oder?
Ja, natürlich. Ja. Das gibt das grösste Theater, oder? Nachher mit der Suva. Und der hat nachher Stabilität gewonnen und hat innerhalb von 2 Jahren, ist das ein so ein feiner Kerl geworden, frei von jeglichen Drogen, frei vom Alkohol und ist heute einer von unseren Vorzeigemitarbeiter.
Ich meine, wenn man mal deine Geschichte überlegt, du bist allein als Kind in die Schweiz gekommen. Eigentlich weißt du gar nicht, wie man Vater ist, wie man Mentor ist. Wie bist du denn zu einer Vaterfigur geworden? Im Geschäft und auch für die Leute bei dir daheim?
Ja. Wo ich mich entschieden habe, das Leben mit Gott zu führen, ist natürlich auch plötzlich innerlich in mir auch der Wunsch gewesen, Gott, für was bin ich berufen? Was möchtest du? Und am Anfang bin ich so überheblich gewesen, als Gefühl gehabt, ich könnte ein grosser Evangelist werden, oder? Oder ein grosser Missionar, oder? Und Gott hat dort geschmunzelt, oder? Und gesagt, ja, das ist schon gut, oder? Aber lass dir an meiner Gnade genügen. Und nachher habe ich der Joshua Kapitel 1, Vers 9 aufs Herz bekommen, der heisst, tu Tag und Nacht nach mir forschen. Und tu das machen, was ich dir dort nachher sage und beschreibe. Und alles andere werde ich dann schon schauen, dass es gut rauskommt. Und das war etwas ganz Entscheidendes gewesen. Dann habe ich nachher gesagt, okay, ich vertraue auf das. Und mein Wunsch ist, dass ich einfach weiss, was du von mir möchtest. Und dann kommt nachher auch in einer ruhigen, stillen Minute, oder, kommt nachher der Satz zu mir, ich möchte einfach, dass du Freund bist. Dass du wie ein Vater bist. Da hier in deiner Umgebung, in deinem Umfeld. Mach das. Und das ist nachher für mich ganz etwas Wichtiges geworden, oder? Zu wissen, Gott sieht in mir, ich habe natürlich gelacht über das und gesagt, ich, der so einen schlechten Hintergrund hat, weißt, dass du wie ein Vater bist, wo ich von nichts eine Ahnung habe. Und das ist nachher zum Lebensstandard geworden. Aber ganz in mir bewusst sein, ohne die Liebe von Gott kann ich das nicht. Weil wenn du willst, Vater und Freund sein für deine Umgebung, dann braucht es einfach die Liebe, die Gott noch dir geben kann.
Eine Mutter ist wichtig, ein Vater ist wichtig. Ja. Wo sind heute die Väter?
Das war schon ein Beweggrund gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte ein so ein Vater sein. Ich möchte einfach den Kind, einfach meinem Umfeld in dem Sinn Vertrauen geben, dass sie spüren, bei mir sind sie angenommen, ohne Wenn und Aber. Ich denke, das war schon ein riesen Vorteil gewesen in all diesen Geschichten, die ich mit so Menschen habe erlebt, dass ich mich nie als Therapeut habe gesehen habe. Nie als Pädagoge oder als irgendwie Besserwisser, sondern eben einfach ein Vater auf Augenhöhe, gleich und gleich. Und nicht irgendetwas, wo ich jetzt helfen muss, dass es ja nachher besser wird. Sondern einfach Zeit haben. Zuhören. Und mit diesen Leuten nachher über alles können reden, oder? Vertrauen schaffen. Das ist eines vom Wichtigsten. Wenn das Menschen merken, dann geht vieles auf.
Du hast jetzt schon zweimal vom Shooten erzählt. Für die, die nicht Berndeutsch verstehen, das heisst ja. Shooten, Fußball spielen. Du bist Juniorentrainer bei IB. Wie ist denn da dazu gekommen?
Dort ist ein Freund von mir, den ich zusammen in einem Dorfclub habe, Trainer gemacht. Der ist zu IB gekommen. Und dann hat er einen Assistenztrainer gesucht und hat natürlich mir angerufen und gesagt, los, wäre das nicht etwas, könntest du nicht mit mir da kommen, IB, U11, U12 trainieren, das wäre doch etwas. Dann habe ich gesagt, ja, also, mache ich, oder? Hat das meiner Frau gesagt, die hat nicht viel dagegen gehabt. Und so bin ich nachher dort eingestiegen und habe dann nachher dort 6 Jahre lang, habe ich nicht dort bei IB dürfen trainieren. Und hat dann auch mit, zum Beispiel mit U17-Auswahl gehen. Und ja, es war eine spannende Zeit.
Hast du irgendjemanden trainiert, der heute so richtig berühmt ist?
Ja, der Johann Volante.
Ah!
Ja.
Der war bei dir?
Ja, der war bei U17 und ich bin oft mit ihm zusammengehöckelt und geredet und gemacht. Oder? Der war schon der. Der Hediger, der jetzt Cheftrainer ist bei Zürich. Den kenne ich auch aus dieser Zeit raus. Und so hat es natürlich ein paar gehabt, oder?
Crazy.
Ja.
Crazy. Wie bist du als Trainer gewesen? Also, ich meine, da langen ja manchmal Vater sein nicht und sagen, du bist ein Liebe. Du musst wahrscheinlich denen auch manchmal ein bisschen zu untergehen, oder?
Ja, ich habe vielleicht noch einen guten Vorteil gehabt. Ich bin körperlich bin ich sehr gut gewesen. Ich bin athletisch sehr gut gewesen. Und so habe ich nachher viele Sachen diesen Gielen vormachen können, oder? Und das hat sicher Eindruck geschunden bei diesen Gielen. Ich bin auch streng gewesen, habe viel gefordert. Aber für mich ist dort bei IBE ganz etwas Wichtiges gewesen, alle gleich zu behandeln. Und nicht einen, der halt top war, nachher den bevorzugen. Wir haben ja unwahrscheinlich talentierte junge Spieler bei uns gehabt, oder? Und ich habe das auch etwa beobachtet, dass die nachher einfach bevorzugt werden. Ist halt in dem Segment so, oder? Dass jemand, der nachher speziell auffällt, bei dem tut man noch viel mehr um Erfüll machen, oder? Ich habe das nicht gern gehabt. Ich habe versucht, nachher alle Kinder gleich zu behandeln und talentierter Spieler, wenn der mir frech hat, da hat er genauso von mir nach einem Rüffel bekommen, wie hat ein anderer noch, oder? Also, es hat auch solche gegeben, die habe ich nachher vom Trainingsplatz heimgeschickt, oder? Kannst du duscheln, kannst überlegen, was da jetzt, gegenüber, mir und vor allem gegenüber deiner Mannschaft hast abgelassen, oder? Kannst du das jetzt in Ruhe überlegen, oder? Das ist mir völlig gleich gewesen. Das war ganz wichtig für mich.
Wie wichtig ist Disziplin im Fußball, aber auch in der Familie und vor allem im Geschäft?
Ja, also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Disziplin fängt aber bei dir selber an. Also das heisst, Trainingsvorbereitungen, die müssen einfach gut sein, oder? Auch wenn das nur 11-jährige, 12-jährige Kinder sind, oder? Die merken gleich einmal, ob jemand das einfach so hurtig mit links macht, oder? Oder ob er das seriös vorbereitet. Und genau so ist es daheim noch, oder? Die Kinder schauen dir ab. Die sehen, wie du lebst, oder? Ich vergesse nie mehr, wie mir einst meine Tochter am Tisch sagt, oh, da, Papi, du bist nicht mehr so tiefgläubig wie auch schon. Die hat gemerkt, dass ich ein bisschen nachgelassen habe, oder? Und das hat mir nachher noch aufgezeigt, hey, da gehört Disziplin, oder? Mhm. Jeden Morgen einfach, ich sage jetzt, Viertel ab 5 stehe ich auf, oder? Und dann mache ich einfach stille Zeit, oder? Das ist die Zeit, die ich mit Gott verbringe, oder? Und das ist 20 Minuten, 30 Minuten, oder? Wo ich einfach Zeit mit Gott verbringe. Das gehört natürlich Disziplin dazu.
Ist auch noch schön, an einem Kind den Spiegel her.
Ja, natürlich. Ja, das lernt einem am meisten.
Ich möchte nochmal schon bei dieser Disziplin bleiben. Ich meine, Disziplin, wenn ich heute Gesellschaft ein bisschen beobachte, dann wird gehätschelt. Man ist lieb, man redet viele Engelszungen. Und du auf dem Bau, du kannst auch mal tunnern, du kannst auch mal sagen, wo der Bartli den Most holt, weil du halt musst. Müsste man da heute nicht ein bisschen weiter, ein bisschen mehr zu dieser Disziplin zurückkommen? Also weißt, sind wir nicht ein bisschen zu lieb miteinander?
Ich bin dort voll der Meinung, dass das einfach zum Tagesordnung gehört. Es gehört in der Erziehung rein, dass klare Strukturen sind, klare Regeln sind, dass eine gewisse Disziplin da ist, oder? Und dass ein gewisses Fordern, wenn es eben fördernd ist, eben gut ist. Das muss einfach sein. Und das habe ich auch im Geschäftsleben habe ich das einfach so gekannt gehabt, oder? Dass wenn ich einen Order habe gegeben, dann hat man sich dort müssen richten. Außer die Befüllung letzt gewesen. Das hat es auch schon gegeben, dass ich etwas letzt gemacht, oder? Aber da gehört auch Disziplin dazu. Dass man dann voran steht, vor Mannschaft steht und sagt, Leute, völlig letzt gewesen von mir, es tut mir leid, so wird es jetzt gemacht. Das, was ich gesagt habe, war nicht in Ordnung. Das ist schon Disziplin. Oder? Dass du das selber nicht zu wichtig nimmst.
Was hast du noch auf der To-Do-Liste?
Auf der Liste ist natürlich vor allem Grosskind. Einfach auch zu der Familie. Grosskind, dass ich dort dann einfach da finde, ein wunderbarer Grossetti sein. Also, sie sagen ja mir Papapa, oder?
Papapa?
Papapa, ja, sagen sie.
Ich kenne den Barbapapa, aber nein, wer ist der Papapa?
Papapa, sagen sie mir. Das erste Grosskind hat nie Grossvater gesagt. Hat immer gern Papapa gesagt. Und seitdem bin ich immer der Papapa.
Ah, so gut.
Ja, ja.
Aber eben, das ist nicht aus dem Tibet irgendein so ein spezieller Rang. Das
nein. Nein, das ist ja so, ja. Also da ist sicher, Familie ist sicher eins vom Vordersten. Und dann, dass wir weiterhin einfach so dürfen, einfach eine Gastfreundschaft haben, oder? Jetzt haben wir momentan eine junge Dame aus Hongkong, die bei uns wohnt und mit uns zusammenlebt, oder? Ist ja auch ganz eine feine Dame, oder? Und dass wir das einfach weiterhin so machen können, oder? Und ja, einfach das Leben teilen. Nichts Grossartiges irgendwie im Kopf haben, aber das, was wir sind, das, was wir haben, dass wir das einfach immer zur Verfügung stellen.
Zetan, danke viel mal für deine Lebensgeschichte und einfach die guten Sachen, die du zu uns weitergegeben hast. Alles Gute, danke viel mal.
Danke viel mal, Martin.
Und wenn ihr den Zetan mal noch sehen wollt, wie er auf den Dächern rumkraxelt, ich konnte ein Fenster zum Sonntagtag machen mit ihm. Mit dabei dort auch seine Frau, Elisabeth. Den Link zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. An gleicher Stelle auch der Wegweiser zu einem Haufen anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Zum Beispiel Psychohygiene. Da geht es unter anderem um die Komplexität des modernen Lebens. ERF Media ist spendenfinanziert. In den Shownotes auch der Link, wenn ihr uns einen Batzen geben wollt. Danke vielmals. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann sagt es weiter. Gebt einen Daumen und natürlich abonnieren. Merci fürs Dabeisein, alles Gute und eine gemütliche Zeit. Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.